Hallo liebe Freunde des Natural Bodybuilding, wir sind wieder für euch da, euer Aestheticated Podcast, und ohne zu viel zu verraten, worum es heute gehen soll, weil ihr es sowieso gleich erfahren werdet, wollten wir euch darauf hinweisen, dass diese Folge eine Doppelfolge ist und ihr deshalb diese Woche den einen Teil hört und nächste Woche den zweiten. Aber jetzt erstmal viel Spaß mit der Folge an sich.
Wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt zum Aestheticated Podcast, eurem Natural Bodybuilding Podcast. Und diese Woche ist was ganz Besonderes, haben wir eine besondere Folge, denn wir haben einen besonderen Gast, Knut Novak. Der wird sich gleich mal vorstellen, aber warum ist das Besonderes? Und zwar diesmal nehmen wir das erste Mal in Person quasi auf. Ihr könnt das Ganze dann auch als Video später noch auf YouTube sehen, auf dem Knuts Kanal. Und deshalb, wenn das halt mit der Audioqualität mal wieder ein bisschen anders ist, hoffen wir, dass ihr das zu entschuldigen wisst. Und wünschen euch auf jeden Fall viel Spaß in der Folge. Aber als erstes mal zu unserem heutigen Gast, oder eigentlich bin ich ja Gast, weil ich bin ja vorbeigekommen. Der Knut, genau, Knut, am besten, ich freue mich erstmal, dass du bei uns da bist im Podcast, dass wir die Möglichkeit haben, den Podcast zusammen aufzunehmen. Und am besten stellst du dich einfach nochmal vor, damit die Leute auch wissen, wer du bist und was du machst und mit wem wir hier überhaupt reden.
Ja, vielen Dank. Also ich freue mich erstmal, dass wir das zusammen machen. Da freue ich mich ganz besonders drauf, weil ich ja eigentlich auch aus dem Bodybuilding komme oder so aus dem Ding. Ich möchte mich vorstellen, ich bin Knut Novak, ich bin 51 Jahre alt. Ich war früher Nationalkämpfer im Judo gewesen, habe Nationalmannschaft im Judo gekämpft, habe alle Jugendnationalmannschaften bis Junioren, Seniorenmannschaften durchlaufen, habe ein Weltturnier gewonnen im Judo und war Kämpfer des TSV Abensberg, das ist die erfolgreichste Judo-Mannschaft in Europa, mit 20 deutschen Meistertiteln und 7 Europacup-Siegen, einmal als Kämpfer und später auch als Physiotherapeut, habe auch die deutsche Judo-Nationalmannschaft betreut. Und habe darüber natürlich immense Erfahrungen aus dem Leistungssport und halt, weil es immer meine absolute Leidenschaft war, Krafttraining. Und da kam ich halt auch wie jeder früher auch aus dem Bodybuilding-Bereich, weil ich aus einem Studio komme, wo reines Bodybuilding gemacht wurde, kam ich halt zu diesem Aspekt, zum Krafttraining und habe das über diesen klassischen Weg halt auch angefangen mit damals Arnold Schwarzenegger und Lee Haney, habe ich live trainiert mit im Studio, der war bei uns da, also ich habe wirklich ein paar Größen, Lila Brada, Rich Gaspari, das sind so alte Größen, die alle bei Mr. Olympia vorne ganz dabei waren. Das waren so Sachen, wo ich halt als kleiner Junge mit fasziniert war und da halt meinen Kontakt zum Krafttraining gekriegt habe und den ich bis heute noch beibehalten habe.
Machst du dann heute noch Krafttraining und Judo oder hast du dich jetzt mehr auf deine Physiotherapeut?
Durch meine Arbeit als Physiotherapeut, wo ich meine Hände stark brauche, ist das Judo ganz stark in den Hintergrund getreten, obwohl ich da eigentlich jetzt gerade mit unseren Jugendkadern, die jetzt in der Nationalmannschaft kämpfen, mit diesen Kadern im Moment gerade das gelenkspezifische Krafttraining mache, um die noch ein bisschen fitter zu machen für ihr Wettkampfgeschehen. Und das ist so eigentlich meine Stärke, dass ich einfach dahin will, dass ich so ein bisschen Switch immer nicht nur den klassischen Muskelaufbau, sondern den Gelenkaufbau im Vordergrund habe. Das ist so mein Interesse, warum ich das Ganze, so das Hobby so mache und das eigentlich mit euch teilen will und da ein bisschen mehr aus dem Krafttraining rausholen zu können für die Gelenke.
Genau. Du hast es gerade schon angesprochen, wir haben heute eigentlich ein besonderes Thema, denn heute soll es nicht so sehr um dich gehen, sondern heute geht es um das Thema Gelenkaufbau, um Sehnen, Muskeln, Gelenke, wie das Ganze überhaupt zusammenhängt. Und warum dir das Ganze eigentlich ein Anliegen ist, vielleicht kannst du uns da einfach mal kurz nochmal erklären, wie wir denn, oder so einen ganz kurzen Abriss geben, Muskulatur, Gelenke, Sehnen, was ist wofür überhaupt notwendig und warum brauche ich das Ganze überhaupt, warum sollte ich mich damit beschäftigen?
Ja, jetzt ganz einfach ausgedrückt für einen Laien ist halt, wir müssen nicht von Muskeln reden, wir müssen von Bewegungen reden. Und wenn wir Bewegungen machen, sind Muskeln, Sehnen und Gelenke immer gleich. Man muss das gleich sehen, man darf nicht eins über das andere stellen. Und das war früher zum Beispiel schon immer so, wir hatten Turnvater-Jahn-Übungen oder auch zum Beispiel ein Arnold Schwarzenegger hat geturnt, hat gerungen, hat aus verschiedenen Sportarten das zusammengetan. Und Sportler profitieren am meisten davon, wenn sie einen breiten Aufbau haben. Und das ist halt der Fall, der im Krafttraining halt ein bisschen verloren geht, weil halt reines Muskeltraining gemacht wird. Und das ist so ein Teil, der so ein bisschen zurückgeholt gehört und einfach ein bisschen wieder mehr ins Studio mit reingenommen wird. In dem Moment, wo mir die Gelenke stärker belastet und so den Fokus nicht immer nur auf den Muskel legt, sondern ab und zu auf starke Gelenke legt, profitiert man in allen Bereichen davon. Ihr habt später viel mehr Spaß am Muskelaufbau, weil ihr viel höhere Gewichte heben könnt oder weil du viel stärker wirst, wenn du deine Gelenke und deine Sehnen noch mitstärkst und nicht nur rein auf den Muskelaufbau gehst. Und da verliert sich die meisten Leute verlieren sich da, weil sie immer rein den Muskelaufbau gleich mit starken Gelenken setzen. Und das ist einfach ein bisschen eine Krux an der Sache.
Also, um das Ganze nochmal ein Stück zusammenfassen, das Ziel ist quasi, oder was du uns heute vermitteln willst, ist, warum ich das spezielle Gelenktraining brauche, warum ich das vor allem als Bodybuilder brauche oder auch im Kraftsport. Und wo ist jetzt nochmal der grobe Unterschied Gelenk und ein Muskel? Was trainiere ich da im Unterschied?
Mal ganz einfach, wir gehen davon aus, ihr geht ins Studio und habt 1,5 Stunden Zeit. Da könnt ihr 1,5 Stunden jetzt ein reines Muskeltraining machen. Ihr könnt euch aufwärmen mit einem Aufwärmsatz oder ein allgemeines Aufwärmen machen. Das betrifft das Herz-Kreislauf-System. Wenn ihr Gelenke stärken wollt, dann muss man diese Gelenke speziell aufwärmen. Jetzt zum Beispiel, wenn ihr eine Kniebeuge macht, dann fangt ihr halt auch an, Kniebeuge zu machen. Dann macht ihr 2-3 Probesätze, um diese Gelenke richtig zu belasten. Und je größer die Bewegungsamplitude ist, je mehr geht die Belastung auf die Gelenke drauf und so wärmer werden die Gelenke. Und später geht es dann, je spezieller ihr arbeitet, kommt ihr dann natürlich einmal vom Maximalbereich dann in den Muskelaufbau rein oder in den Kraftaufbau, in den Muskelaufbau oder in den Ausdauerbereich rein. Und je höher die Wiederholungszahl ist, je weniger kommen wir auf den Druck der Gelenke. Also je weniger Gewicht drauf. Je mehr Gewicht auf euch liegt, je mehr werden eure Gelenke belastet, je mehr profitieren die davon.
Okay. Aber wenn ich jetzt da nochmal zurückgehe, ich gehe jetzt ins Training und mache jetzt beispielsweise, ich mache viel Kniebeugen.
Genau.
Wie baue ich dann da konkret das Gelenktraining erstmal mit ein? Und was hat das Ganze jetzt nochmal für einen konkreten Vorteil, dass ich halt mehr Gewicht da heben kann?
Wenn ich jetzt das ganz speziell aufs Kniebeugetraining sehe,
zum Beispiel,
genau, dann wird bei mir der Schwerpunkt, wenn heute das Kniebeuge, wenn ihr den meisten Benefit aus dem Kniebeuge holen wollt, dann schaue ich, dass ich Mobility-Übung mache, also dass ich meine Bewegungsamplitude in der Kniebeuge erstmal vergrößere. Das heißt, dass ich
nochmal ganz kurz zur Erklärung des Wortes Bewegungsamplitude, weil vielleicht nicht alle.
Bewegungsamplitude ist, wenn ihr eine Kniebeuge macht und ihr kommt bis 90 Grad runter, dann ist das euer Winkel, wo ihr am besten arbeiten könnt. Aber wenn ihr tiefer kommt, habt ihr natürlich ganz andere Gelenkanteile belastet. Und je größer die Bewegungsamplitude ist, sagen wir, dass ich in den negativen oder 120 Grad runterkomme oder noch tiefer komme oder fast in der Hocke ass to the grass absitzen kann, habe ich natürlich viel mehr Belastung des Gelenks und weniger auf der Muskulatur, weil halt die ganze Bewegung trainiert wird. Und je größer meine Bewegungsamplitude ist, je mehr Benefits habe ich natürlich auf die Muskulatur. Das ist am Anfang jetzt für jemanden, der im reinen Muskelaufbaubereich arbeitet, natürlich nicht so ein Peak. Ihr holt jetzt nicht so viel Muskelspannung raus, weil die Kraft sich auf Knie, Hüfte, Rücken, auf alle Anteile belastet. Wenn ihr bloß in diesem 90-Grad-Winkel arbeitet, dann habt ihr wenig vom Rücken dabei und holt halt maximal aus den Beinen raus. Und je mehr man hier auf die komplette Bewegungsamplitude hat, je stärker werden die Gelenke. Und wer das am Anfang vernachlässigt und dann nur in diesem Winkel arbeitet, wo er den größten Muskelnutzen raushält, der schwächt halt auf der anderen Seite auch in dem Moment das Gelenk.
Wenn ich jetzt mein Gelenk schwäche, ich sag mal so, du sagst ja, okay, ich belaste das Gelenk dann nicht so sehr, das heißt, oder ich schwäche es. Wenn ich das jetzt langfristig schwäche, was habe ich denn dann für Probleme, die ich erwarten kann?
Wenn du es, das heißt nicht langfristig schwäche.
Oder wenn ich es langfristig nicht stärke.
Ja, wenn ich es langfristig nicht in die Bewegungsamplitude, also in den kompletten Bewegungsspielraum mit reinmache, wird das halt irgendwann der Schwachpunkt sein. Das heißt zum Beispiel jetzt wieder ganz speziell bei der Kniebeuge, wenn du da keine volle Bewegung drin hast, wirst du starke Oberschenkel, die starken Muskeln werden überwiegen, deine Hüftmuskeln, deine Oberschenkelmuskeln werden es halten, aber diese kleinen Muskeln am Rücken, die dann in diesen Endbewegungsamplituden oder in diesen Endbereichen, wenn du gerade unten bist, die prägen sich da nicht mit aus. Und dadurch kommt es zu Verletzungen. Das ist der Punkt. Da ist natürlich, das ist jetzt alles vom Training her jetzt nichts für einen klassischen Anfänger, aber ich sag mal, du schaust jetzt auch nicht aus wie ein Anfänger, sondern ganz kernig beieinander. Aber es ist halt so, wenn so ein Trainingsvolumen über einen gewissen Zeitraum mit einer reinen Kniebeuge und hier nicht in der Bewegungserweiterung stattfindet, kommt es irgendwann zum Zusammenbrechen. Das kann nach einem Jahr oder nach zwei sein, wo es halt dann diese Verletzung an den Übergangsstellen gibt. Ich will da nichts heraufbeschwören, aber das zeigt einfach die Zeit, wo halt ein Athlet dann hier Verletzung ist. Da muss er ausgleichen, muss er plötzlich mehr Rückenübung machen oder Good Mornings oder so. Ich bringe halt immer so ein paar Fachausdrücke rein, um zu erklären, welche Übungen man mit reinmachen kann. Und da ist halt, da sehe ich die Stärke drin, dass man hier drunter lernt, diese Sachen zu wechseln. Und da kommen dann die Sehnen mit ins Spiel. Und die Gelenke natürlich viel mehr. Und da geht es halt dann hin. Und wenn man halt, das ist ja jetzt gerade, jeder kennt inzwischen das Functional Training und nimmt das mit rein in sein Trainingsprogramm. Ah, das, ich kann da ein bisschen switchen und kann da ein bisschen abwechseln. Aber da ist halt die Funktionsweise oft nicht ganz bekannt. Erst muss die komplette Bewegungsamplitude, und da ist gerade...
Bewegungsamplitude, um das nochmal ganz kurz zu definieren, ist der Bewegungsradius eigentlich. In
dem genau, der Bewegungsradius.
Das heißt, wie weit gehe ich zum Beispiel bei Kniebeugen, wie weit gehe ich runter beim Bankdrücken, wie weit gehe ich runter, gehe ich bis ganz auf die Brust oder nur bis zum 90 Grad hänge.
Genau, und da ist wieder der Einstieg. Wenn ich in einem halben Bewegungsamplitude arbeite, belaste ich den Muskel. Der Muskel kriegt einen Pump und wächst natürlich gut darüber. Aber es kommt wenig Belastung auf die Gelenke und auf die Sehnen. Die werden natürlich auf Dauer dann schwächer. Nach 5-6 Jahren ist das halt eine Problematik, wo der Stoffwechsel sich verändert. Die Wasserbindungsfähigkeit in den Sehnen und Gelenken ist nicht mehr so stark. Und dann fängt es natürlich an zu reiben. Und dann kommt es hier zu Verletzungen oder zu Überbelastungsproblemen, gerade an der Schulter oder am unteren Rücken, wo halt viel Sehnen aufeinandertreffen.
Also, um das jetzt nochmal kurz zusammenzufassen, sind dieses Sehnen- und Gelenktraining eigentlich sehr verletzungspräventiv.
Genau.
Und hat damit weniger einen direkten Einfluss auf euren Muskelaufbau, als vielmehr einen indirekten, dass ihr halt das lange ausführen könnt, dass ihr das gesund ausführen könnt und dass ihr auch in 20 Jahren noch dabei sein könnt und dass ihr irgendwann der Opa seid, der am Strand sein T-Shirt auszieht und dann besser aussieht als all die jungen Leute, die schon wieder ihre Knieprobleme haben. Aber das hat es ganz gut zusammengefasst, oder? Um nochmal den Sinn, damit die Leute auch verstehen nochmal, okay, warum reden wir so sehr darüber, warum ist es so wichtig und warum sitzen wir heute auch hier?
Das ist, so wie du es jetzt ausgedrückt hast, das ist der Langzeiteffekt natürlich, dass du da noch viel länger was davon hast, aber auch, ich sag mal, wenn wir jetzt wieder zu diesen anderthalb Stunden zurückkommen, wenn du da jedes Mal vor jedem Training 15 Minuten skippst und die für dieses Sehentraining nimmst, hast du später auch, wenn du in diesen Bereichen arbeitest, wo du den Muskelpump kriegst, natürlich viel mehr Platz und deine Muskeln kriegen einen ganz anderen Ansatzwinkel. Ich habe da zum Beispiel einen deutschen Meister von euch, einen Lukas Krautmacher, der ist deutscher Meister geworden vor 3 Jahren im Natural Bodybuilding und der trainiert inzwischen nach meinem Plan und der sagt zum Beispiel auch, also ich hätte ganz andere Erfolge feiern können noch, weil ich jetzt plötzlich merke, über diese Winkel, die ich erreiche, dass ich eine ganz andere Höhe von dem Bizeps gekriegt hätte und viel mehr an meinen Schwachpunkten arbeiten hätte können, wo halt mehr rausholen hätte können, er hat genau gewusst, da bin ich genetisch nicht in der Lage, Muskeln aufzubauen, weil er nie daran gedacht hat, dass er stärkere Waden oder Handgelenke kriegen kann, um in diesen Schwachpunkten natürlich auch noch zu pumpen. Das ist der Vorteil und das ist einfach für jeden immer eine kleine Pflege und dann kann aus seinem Training dann viel mehr rausholen, anstatt noch einen Satz Brust oder noch einen Satz mehr zu machen von diesen ganzen speziellen Übungen, die man dann hat für den Muskelaufbau, kann man hier ein bisschen was skippen und damit reinnehmen und hat viel mehr davon.
Ich denke, das hat es jetzt mal ganz gut zusammengefasst, worum es uns heute alles gehen soll. Und wir haben das natürlich für euch, damit ihr das auch alles ein bisschen übersichtlich wird, in verschiedene Themen eingeteilt. Und wir würden uns dabei gerne eigentlich an einem Thema, immer an einem Beispiel langhangeln. Ihr habt jetzt schon gehört, wir haben mal die Kniebeuge angesprochen. Und noch irgendein Thema oder ein Problem, was viele Bodybuilder haben, ist das Impingement-Syndrom. Was das genau ist, das könntest du vielleicht gleich nochmal erklären, aber dadurch, dass es viele gibt, die mit derselben Problematik zu kämpfen haben, haben wir gedacht, dass es da vielleicht am einfachsten ist, dass wir spezielle Tipps mal dafür geben können. Und vielleicht davor nochmal kurz zu erklären, was ist ein Impingement?
Genau. Also in meiner Tätigkeit als Physiotherapeut möchte ich euch mal das Schultergelenk so ein bisschen erklären. Impingement-Syndrom heißt einfach nur, es ist zu eng, der Pin ist zu eng, es ist einfach zu wenig Platz von der Sehne unter dem Schulterdach. Wenn man mal Aufnahmen unter MRT sieht, das ist eine Computertomographie oder wie das so läuft, sind das Millimeter, die da Platz sind. Das kann also nicht unser Problem sein. Trotzdem wird es immer wieder so als einfache Diagnose genommen, ja, das ist ein Impingement, es ist zu eng, mit der Schlussfolgerung, dass man ein Stück vom Knochen wegfräst und dann wieder mehr Platz hat. Aber das ist einfach Quatsch. Die Schulter kommt automatisch in den Hochstand rein, weil einfach sehr viel Spannung im Arm, in der Bizepsmuskulatur auch wieder eine gegenläufige Funktion ermöglicht und dadurch das Schultergelenk ein bisschen anhebt. Also sprich, der Oberarmkopf ist nicht tief in seiner Tasche, wie er drin sein soll, sondern der fängt halt an, hoch zu stehen. Und dann geht das Ganze der Oberarm ein bisschen hoch. Und das ist ganz stark geschuldet einer verkürzten oder einer überbelasteten Muskulatur im Bizep- und Unterarmbereich. Und gerade diese Unterarmbereichsmuskulatur, die stark eingeschränkt ist. Das könnt ihr alle erkennen dran, die Unterarmsmuskulatur ist dann eingeschränkt, wenn ihr Übungen, wenn ihr Probleme habt beim Stützen, wenn euch längeres Stützen belastet, bei so Sachen, wenn ihr die Kraft in den Händen nicht habt, um eine Stützfunktion auszuführen oder auch diese Ellenbogen zu überstrecken, dann ist eine Problematik der Muskulatur im Unterarm. Und diese Unterarm- oder gerade sprich diese Handgelenks-Unterarmsmuskulatur, die ist halt eine Situation, die die Unterarmrotation einschränkt. Und wenn diese Rotation im Unterarm ein bisschen eingeschränkt ist, kriegen wir automatisch einen Zug aufs Schultergelenk mit drauf. Das ist so der Faktor, der das Ganze, diese Entzündungsphase in die Schulter angeht. Und die Herangehensweise von der Schulmedizin klassisch ist immer wieder, wir gehen direkt ans Gelenk ran. Und das habt ihr alle schon probiert. Ihr fangt dann aus mit Außenrotationstraining oder Schulterdepressionstraining, diese ganzen klassischen Sachen oder Foamrolling, was halt auch immer da ist. Aber grundsätzlich ist es einfach ein Mobilitätsproblem, dass die Armbewegung eingeschränkt ist von dem Sportler. Und dadurch ist alles, was er an Übungen ausführt, geht immer wieder in diese Bewegung des Oberarms nach oben. Und der drückt dann oben an die Schulterstrukturen dran oder wird sagen, dass die zu eng sind. Aber grundsätzlich ist einfach diese freie Beweglichkeit im Arm dann nicht mehr gegeben, die das ausführen kann. Und das ist einer von diesen Faktoren. Und anstatt jetzt hier noch zwei Bizep- oder Trizep-Übungen zu machen, sind halt meine Alternativen in diesem Bereich, dass man hier einfach ein bisschen an die Unterarmrotation geht. Und da kann man ganz viele Übungen machen, so Curls, verschiedene Arten von Hammercurls in diesen Arten, um hier einfach das Ganze von der Mobilität her ein bisschen zu stärken. Und dann kriegt man über ein Handgelenkstraining einen ganz großen Vorteil wieder in der Schulter drin.
Also im Prinzip, um das nochmal ganz kurz zusammenzufassen, das Impingement ist quasi eine, oder Impingement bedeutet Verengung.
Genau.
Ich habe eine Verengung quasi in der Schulter, die dann auf meine Sehnen, meine Nerven draufdrückt. Entsprechend wird das oft dadurch, oder aus der klassischen Schulmedizin kommt der Ansatz, okay, ich nehme jetzt hier oben ein Stück vom Gelenk weg oder ich achte auf meine Schulter. Eigentlich kommt es aber bei vielen Kraftsportlern einfach dadurch, dass die Mobilität fehlt, dadurch entsprechende Belastung falsch weitergegeben werden und ich dann entsprechend zu Schmerzen in der Schulter kommt, halt beim Training, beispielsweise beim Bankdrücken oder anderen Übungen. Und das wollen wir uns halt einfach mal ein bisschen als Leitfaden auch nehmen. Und ich sehe schon, das ist schon wieder das.
Da kommt zum Beispiel das Klassische ins Spiel. Wenn man sich wieder ganz normal an die Muskelfunktion denkt, dann kennt ihr alle eine konzentrische Funktion. Das ist im Bodybuilding, ich spanne einen Muskel an, ich drücke und dadurch kriege ich eine Kontraktion im Muskel. Und da wird der Muskel mehr belastet. Die Sehne wird mehr belastet oder der Bindegewebsanteil an dem Connective, also in dem Bindegewebe im Körper, kommt mehr, wenn die Negativbewegung stattfindet, wenn ihr das Gewicht wieder runterlasst. Aber das ist auch der Punkt, beim Bankdrücken zum Beispiel, ihr lasst das Gewicht ab, diese Kraft nimmt der ja auch auf. Diese Negativkraft muss der Trizep und die Brustmuskulatur auch abbremsen. Und dann kommt die konzentrische Bewegung, wo ihr es wieder hochdrückt. Da wird der Muskelaufbau betrieben. Diese Kraft geht auf den Muskel. Aber viel Kraft wird in dieser negativen Phase in diesen Sehnen gespeichert. Und dadurch kommt es zu dieser Unbeweglichkeit auch immer wieder. Durch diese negative Phase. Und das muss man halt in diesem Faktor ein klein bisschen umstellen, dass man hier ein bisschen von der Mobilität ein bisschen anders trainiert. Und dann kommt man auch viel weiter im Peak und kann viel mehr Kontraktion in der Muskulatur erzeugen, wenn man hier mehr Platz hat.
Wir haben gerade, fangen wir einfach mal an das mit den einzelnen Themen, arbeiten uns mal durch. Und zwar, wir haben gerade schon gesagt, okay, beim Training, im Krafttraining, es gibt viele Leute, die da Probleme haben, die Sehnen und Gelenke nicht richtig trainieren. Und nun sagt man ja eigentlich oft, okay, schweres Training geht auf die Gelenke. Das ist das, was man überhört, trainier nicht so schwer und machst dir damit deine Gelenke kaputt. Und jetzt sagst du aber eigentlich, ich soll schwer trainieren. Und schwer trainieren ist auch eigentlich wichtig, gerade für meine Sehnen und Gelenke. Wie passt das zusammen? Also, darf ich schwer trainieren und warum sollte ich auch schwer trainieren?
Es liegt in der Natur des Menschen, dass er gern schwer trainiert. Jeder ist in diesen Sport gekommen, weil er einfach Spaß dran hat. Und ihm macht es auch Spaß, Gewichte hochzuheben. Deswegen sind wir alle in diesem Sport da gelandet, weil es einfach für Selbstbewusstsein, für alles, ihr fangt an plötzlich, es geht jede Trainingseinheit mehr und. Das führt ja dazu, dass wir alle dabei mit dieser Sportart auch verwachsen sind, weil es einfach Spaß macht, dieses Krafttraining, und einem ein gutes Gefühl gibt und ein gutes Körpergefühl gibt bei der Sache. Nur da ist der Fall einfach, dass das immer eine ganze Zeit lang gut geht mit diesem Muskelaufbau, aber irgendwann schwenkt das Problem um, weil die Muskulatur wird fest und die Sehnen kommen dazu nicht mehr in diesen Stoffwechsel rein, in dem sie wirklich wieder Nutzen davon haben. Das heißt, die Sehnen können nicht entspannen. Deswegen entzündet ja auch diese Schultermuskulatur. Und jeder, der schon länger in diesem Sport ist, der kann davon ja ein Lied singen, wo das hingeht mit dieser Schultermuskulatur, wo halt diese Problematiken aufstehen. Ich habe 2004 einen Vortrag gehalten beim Deutschen Olympischen Sportbund und da ging es darum, unter Sehnenverletzungen unter Anabolika-Gebrauch. Und da kommt es halt, das ist wieder der klassische Teil, wo einfach die Muskulatur passt sich an, aber die Sehne, durch das, dass die Sehne nicht durchblutet wird, nicht im Blutkreislauftraining, sondern nur durch den Zug und den Druck, den sie erfährt, belastet wird, hat die einen ganz anderen Stoffwechsel und der ist viel langsamer. Deswegen ist ein Sehnentraining nicht mit einem Erfolg gekrönt, wie du beim Muskel hast du plötzlich Spaß, der wächst und du siehst es gleich und es macht Spaß. Das hast du bei der Sehne ja gar nicht. Die Sehne ist die ganz langsam adaptiert, die passt sich an deine Belastung. Je mehr Gewicht du immer drauf hast, je stärker werden auch deine Sehnen. Und das ist das Ding, wo man einfach dann in dem Bereich auch langfristig denken muss. Also alles, was ich an schweren Sachen mache, habe ich einen großen Benefit davon. Wenn ihr schweres Gewicht hebt, dann ist es nach 3 Wochen nicht gleich weg, wenn ihr eine Pause macht. Das hält viel länger her, als wenn ihr in einer Phase mit 15 Wiederholungen euren Muskel aufpumpt. Der hält nie so lange wie ein Ding, weil hier die Verbindung Sehne-Muskel ganz anders gestärkt wird. Und ihr habt ja viel mehr Muskelfasern, die anspruchen, je schwerer das Gewicht ist. Nur kommt es irgendwann in der Phase dazu, wenn ihr länger macht, am Krafttraining seid, dann merkt ihr, zum Beispiel, ihr könnt ein Gewicht ja viel sauberer bewegen nach 3 Jahren Training. Ja. Ihr kriegt eine ganz andere Konzentration oder eine ganz andere Spannung in die Muskulatur rein, als wenn ihr ein Anfänger seid. Aber diesen Benefit musst du halt auch mitnehmen und musst diese Kontraktion, die du erzeugen kannst in deinem Muskel, auch auf die Sehne projizieren. Sprich zum Beispiel, dass du sagst, okay, ich mache jetzt breiteres Bankdrücken, um mehr Zug drauf zu kriegen, mal wieder engeres. Automatisch macht man das schon. Aber da ist halt noch viel mehr Kraft gefragt, wo du sagst, okay, in diesem Winkelgraden, da muss ich nochmal was tun, um meine Sehnen zu stärken.
Also, um das kurz zusammenzufassen, ich brauche schweres Training quasi, um meine Sehnen entsprechend zu trainieren, weil ich das über hohe Wiederholungszahlen nicht schaffe. Weil die hohe Wiederholungszahl nicht möglich ist, oder?
Die hohe Wiederholungszahl ist ein Regenerationsfaktor. Versteht ihr, wenn man das ein bisschen umstellt, immer wieder, dass man sagt, okay, ich hebe schwer und mache in einer anderen Trainingseinheit wieder eine hohe Regenerationsrate, dann könnt ihr unheimlich viel mitnehmen. Ihr könnt die ganzen Schlackestoffe, die ja
in dem Schwer... Über das Thema Wiederholungszahl, ich will dich ganz kurz unterbrechen, einfach okay. Aus dem Grund, Wiederholungszahl machen wir später nochmal, das steht auch noch auf unserem Plan. Aber hier nochmal, um das auf das Thema zu gehen. Ich trainiere jetzt schwer, quasi um meine Sehnen zu trainieren und um meine Sehnen auch, dass ich langfristig was davon habe. Aber worauf muss ich denn jetzt achten, wenn ich schwer trainiere? Also wenn ich jetzt schwer trainieren will, ich meine, gut, ich kann mir jetzt viel mehr Gewicht draufladen, weniger Wiederholungen.
Saubere Technik. Saubere Technik habe ich nur in einer niedrigen Wiederholungszahl. Die niedrige Wiederholungszahl ist immer unter 5 ungefähr, 4, 3, 2. Niedrige Wiederholungszahl, dass sie sauber ist und viele Sätze. Ihr müsst immer wieder frisch sein, ihr müsst immer sehr hohes, schweres Gewicht nehmen, zwischen 80% und 90% drüber brennt ihr aus. Das ist viel zu arg, das ist viel mental viel zu belastend, dass du relativ schwer hebst, sauberste Technik machst. Dass du auch, immer wenn du merkst, die Technik wird schlechter, hörst du auf. Okay, noch ein Satz mehr. Das ist dann schon mal so, dass du von der Grundübung dann 8, 10, 12 Sätze machen kannst. So hohe Wiederholung, also so hohe Satzzahl hast und immer eine niedrige Wiederholungszahl. Das ist ein riesen Benefit. Das ist ein ganz klassisches Gewichtheber oder auch Kraft-Dreikämpfer-Training. Von daher, aber die Belastung, wenn ihr ein schweres Gewicht habt, geht auf den Knochen. Die Knochen werden stärker. Wenn die Knochen stärker werden, werden die Sehnen stärker. Und das müsst ihr viel mehr mit reinnehmen. Aber wenn ihr da die Wiederholungszahl ein bisschen zu hoch macht, dann kommt es ins Unsaubere rein. Stellt euch vor, ihr macht jetzt eine Kniebeuge mit 150 Kilo. Ihr schafft da 5 Stück sauber und macht da 8 Stück. Das heißt, ihr holt euch 3 noch raus. Und das ist super für den Muskelaufbau, aber schlecht für eure Gelenke. Und da kommt halt irgendwann dann die Verletzung. Macht ihr aber jetzt mit diesen 150 Wiederholungen, wo ihr 8 schaffen könntet, 6 Sätze, A4, dann fühlt ihr euch zwar, das hat jetzt nicht so gebrannt, aber langfristig ist das ein viel besserer Aufbau für eure Gelenkstruktur, für eure Sehnenstruktur, ist das ein viel besserer Aufbau, dass ihr diesen Block mit einspielen lasst in das Ganze und dann, wenn ihr in den Wettkampf geht oder wenn ihr merkt, jetzt wird es Sommer oder ich will jetzt wirklich aufgepumpt sein, dann könnt ihr ja mal wieder höhere Wiederholungszahlen einfassen, um diesen Muskel zu regenerieren oder diese ganze Bewegung zu regenerieren oder praller zu werden. Ja. Aber wichtig sind diese Grundlagen, dieses schwere Training und es muss immer einen großen Block einnehmen.
Gut. Das heißt, um mal zusammenzufassen, ich habe schweres Training, das heißt, ich brauche ein hohes Gewicht, 80% bis 90% Maximalkraft, geringe Wiederholungen und viele Sätze. Jetzt, wenn ich das beispielsweise, sagen wir mal, ich will das bei meiner Schulter anwenden, welche Übungen würdest du denn jetzt zum Beispiel für schweres Training empfehlen? Ich meine, Bizeps-Curl ist es jetzt wahrscheinlich nicht. Was sind da Sachen, wo du sagst, diese Übungen sollte man oder muss man vielleicht sogar auch schwer trainieren?
Bei der Schulter ist die Sache die, dass bei der Schulter die Mobilität das größere Problem ist.
Als jetzt auch nicht nur bei der Schulter, aber insgesamt.
Ja. Insgesamt. Hier an der Schulter ist ja das größte Problem, unsere verkürzte oder kurze Armmuskulatur oder auch Brustmuskulatur lässt uns in bestimmten Winkelgraden ja schon gar nicht mehr trainieren. Das ist ja das größte Problem, wo ich immer mit Kraftsportlern habe, dass sie gar nicht in die Winkel reinkommen, wo sie ihre Schulter trainieren können. Einfaches Beispiel zum Beispiel jetzt, wenn ihr Nacken oder Military Press macht ja. Oder über den Kopf drückt oder so, ja. Oder Stoßen, ein klassisches Stoßen oder ein Snatch, Reißen, Gewicht reißen über den Kopf, ist das größte Problem die Beweglichkeit. Hier würde ich einfach viele Beweglichkeitsübungen machen und wenn ich das eine halbe Stunde an der Beweglichkeit der Schulter gearbeitet habe, kann ich auch 3 schwere Sätze mit Nackendrücken zum Beispiel machen. Eine klassische Übung für einen Aufbau in der Schultermuskulatur oder im Stehen, dass ich ein sauberes drücken kann. Aber dafür brauche ich erst diese Beweglichkeit. Ja. Arbeite ich aber in diesem Bereich zum Beispiel rein mit Isolationsübungen, dass ich jetzt zum Beispiel Seitheben mache, Frontheben mache und so weiter, reine Muskulaturübungen, habe ich durch diese meine 10 Kilo Frontheben rechts und links oder Seitheben, ist nicht wirklich eine Kraft, die auf mein Gelenk positiv wirkt. Aber wenn ich jetzt als Athlet 60 Kilo über Kopf drücke, dann ist das schon mal eine andere Hausnummer. Erstens müssen viel mehr Muskelgruppen zusammenarbeiten und die Schwerkraft, die auf meine Schultern einwirkt. Aber wir haben halt 80% aller Fitnesssportler können keinen Nackendrücken machen, weil sie einfach dafür zu unbeweglich sind.
Das heißt,
und diese Übung dann natürlich, wenn sie es machen wollen, an den Anfang stellen von ihrem Training, wo sie noch gar nicht die Beweglichkeit haben.
Okay. Das heißt, für schweres Training komplexe Übungen dazu, beispielsweise Kniebeugen, Kreuzheben.
Immer die Klassiker. Diese klassischen Krafttrainingsübungen, die wir alle kennen, es gibt 100 Tutorials drüber, alles drum und dran. Nur hier ist der Faktor, egal welche von diesen Komplexübungen wir haben, ein Gewichtheber zum Beispiel macht für diese Komplexübungen, um sie auszuführen, 15 Minuten ein Mobility-Training, ein Warm-up-Training, das rein die Bewegungsamplitude erhöht für diesen Bereich und macht dann seine Trainingssätze in dem Bereich. Der Fitnesssportler fängt direkt mit diesen Bereichen an oder macht leichte Isolationsübungen, bringt viel Pump in die Muskulatur an und probiert dann zwei Working-Sätze in dem Bereich zu machen. Und es ist einfach der falsche Ansatz, weil man immer diesen direkten Weg sieht und dran denkt, boah, ich muss da dran. Um das lange auszuführen, braucht ihr viel mehr Übungen außenrum, um diese schweren Übungen auszuführen, als direkt dran zu gehen. Das klappt vielleicht als 18- bis 25-Jähriger noch super gut, da könnt ihr heben und machen und 5 Jahre lang richtig klotzen, aber später geht es halt verloren. Und jeder, der da in diesem Bereich tätig war, sagt dann, ja, ich habe früher zu schwer gehoben oder zu viel gemacht, ich mache jetzt lieber weniger. Und hat Angst vor diesen schweren Sachen. Das ist ja das, warum du auch die Frage stellst, ich traue mich nicht mehr schwer zu heben, weil du genau merkst, mir fliegt jetzt sofort die Schulter um die Ohren oder der Nacken.
Und das ist eigentlich genau das Problem, dass die Leute mit Unwissen quasi beispielsweise die schwere Übung direkt rangehen, schwer Bankdrücken oder schwer Kniebeugen machen und im Endeffekt eigentlich nicht die Übung an sich das Problem ist, sondern die Art und Weise, wie ich sie einbaue und wie ich sie einführe und wie ich den schweres Training richtig betreibe. Das ist natürlich nicht nur eine Art der Übungsausführung, sondern auch geht es um das ganze Thema Periodisierung. Wir haben dazu schon mal einen Podcast, glaube ich, aufgenommen zum Thema Periodisierung oder zum Thema Kraft-Dreikampftraining, was wir davon lernen können. Aber vielleicht noch hier ganz kurz von deiner Seite. Was ist Periodisierung und wie hilft das denn meinen Gelenken und meiner Kraft?
Unter Periodisierung verstehe ich zum Beispiel als hauptsächliches ist es, ich schaue eine Periodisierung anders an. Ich sehe, es ist, wenn ich jetzt Sportarten nehme, wie Turnen oder Gewichtheben, wo unheimlich viel Kraft gefordert wird, dann sehe ich jetzt nicht 3 Monate, 5 Monate, damit ein Turner eine perfekte Übung ausführen kann, dauert es 8 Jahre, bis seine Gelenke so stark sind, dass der an der Olympiade eine bestimmte Übung ausführen kann. Und genauso muss man eigentlich auch von der Periodisierung sehen, ein guter Trainer baut es auf, dass der junge Sportler sich nicht verletzt die nächsten 8 Jahre, um dann irgendwann auf diesem hohen Level zu eine schwere Übung zu machen oder die schwersten Übungen zu machen. Im Bodybuilding-Bereich oder im Muskelaufbaubereich macht man sofort die schwersten Übungen mit und hofft dann, dass es irgendwann klappt. Aber dann kommen die Verletzungen. Meine Herangehensweise oder wie ich das Ganze erkläre, ist einfach, sage, wir müssen unsere Sehnen und unsere Gelenke so aufbauen, dass ich in 5 Jahren oder in 8 Jahren zum Beispiel mein Maximum an Kraft rausholen kann. Aber die normale klassische Periodisierung ist immer bis zum nächsten Sommer, bis die Badehosenfigur stimmt. Ja. Dadurch ist halt einfach die langfristige Planung hier nicht da. Es wird immer in diesen Mikrozyklen gedacht. Ich mache jetzt einen Dorian Yates 8 Wochen Leckplan oder ein Dingplan. Ihr schaut euch kurz in der Sport und Fitness oder in der Sportrevue oder in der Flex.
Gut, das ist, muss ich sagen, das ist heute, ich denke bei vielen auch unseren Zuhörern nicht mehr ganz so, dass dieses ganzen Themen, ich sag mal, da ist auch im Internet viel passiert, dadurch, dass jetzt jedem einfacher die Informationen zugänglich sind. Aber
ich meine jetzt nicht diese Zeitschriften, grundsätzlich meine ich diese Herangehensweise. Jeder schaut sich immer einen Plan an. Dieser Plan, der kurze Plan, den ihr da lest oder seht, hat bei dem einen für eine super Brust oder für eine super Schulter kurzfristig funktioniert, aber ihr wisst nie, wo kam der her, was hat der für genetische Voraussetzungen gehabt, wie war denn seine Beweglichkeit in diesen Gelenken? Kann der überstrecken? Hat der volle Beweglichkeit oder weniger Beweglichkeit? Und es ist halt immer eine kleine andere Herangehensweise. Ich weiß, ich bin in diesen Aussagen jetzt ziemlich schwammig, aber es ist nicht so schwarz und weiß, wie wir es gern hätten, dass ich sagen kann, kommt her, ich nehme euch alle bei der Hand und erkläre euch, genau so ist es. Und wenn man einen Sportler hat, das ist jetzt für unsere Zuhörer natürlich nicht besonders, wenn ich dich jetzt anschaue, Richard, sehe ich, wenn du dich schon aufstützt, du hast eine sehr gute Beweglichkeit, du kannst deine Gelenke sehr gut überstrecken. Es gibt andere Sportler, die können das nicht. Für dich ist nicht wichtig, viel Mobilität zu trainieren. Du kannst richtig ran und kannst Krafttraining machen, klassisch, ohne Probleme. Aber 70% der Leute hat oder 80% haben diese Beweglichkeit nicht. Für die zum Beispiel, wenn die deinem Plan folgen würden, gehen die kaputt, weil sie in diese Bereiche nicht reinkommen. Für die würde ich einfach sagen, ihr müsst anstatt 80% Muskelaufbau, macht 50% Mobility-Übungen und 50%, da habt ihr viel mehr Muskulatur später davon, als wenn ihr genau den gleichen Plan machst wie du.
Jetzt aber erstmal hinten mal als Kompliment, vielen Dank, um auf das Thema Periodisierung zurückzukommen. Das heißt, du siehst Periodisierung nicht im Sinne von kurzfristigen Zyklen, wie man sie jetzt zum Beispiel bei einem Wendler 5-3-1 oder ähnlichen kennt, sondern du siehst Periodisierung als wirklich langfristiges Ziel.
Genau.
Bedeutet quasi, wie, wenn ich es das als Sportler, ich höre jetzt zu und sage, okay, das klingt jetzt ganz schön, aber was kann ich denn für mich mitnehmen? Wie kann ich das anwenden? Oder wenn ich jetzt zum Beispiel auch sage, ich bin jetzt ein Anfänger oder ich trainiere jetzt seit 2-3 Jahren, wie kann ich dann das Ganze jetzt in mein Training einbauen oder was, wie sollte so eine langfristige Planung denn aussehen?
Ich male jetzt zwei Bilder.
Ja.
Du kommst an, du hast jetzt schon 3 Jahre trainiert, du bist on the hook, dir macht es Spaß, es geht vorwärts, alles drum und dran. Du bist ungebremst, es läuft alles gut. Ich habe die jahrelang im Fitnessstudio erlebt, alles klasse. Wenn ich 6-8 Jahre später mal wieder ins alte Studio zurückkomme, sehe ich immer, es läuft nicht mehr alles. Es ist der Fakt, wo der Stoffwechsel umschaltet. Und hier ist einfach eine langfristige Planung. Zum Beispiel, ich merke bei den meisten Fitnesssportlern, die bleiben auch beim Sport dabei. Es ist, wenn einer mal ein richtiger Fan ist von dieser Bodybuilding-Szene, der bleibt dabei, der bleibt ewig lang dabei, er wird immer im Fitnessstudio sein, er macht seinen Vertrag, er wird trainieren, er geht da durch, er ist regelmäßig. So eine Kontinuität ist da. Ihr müsst immer bedenken, das geht 3-4 Jahre gut, das klassische Krafttraining klappt super 3-4 Jahre, aber dann wird das Gelenk zu schwach für die starken Muskeln, die ihr habt. Und dann ist es viel schwerer zurückzukommen. Versteht ihr? Es müsste eigentlich von den Trainern her viel mehr, und da sehe ich ja als ich angefangen habe, waren 2,5 Millionen Leute im Fitnessstudio registriert in Deutschland. Jetzt gehen wir auf die 11 Millionen zu. Das ist ein Wahnsinnsmarkt. Und gerade für alle, die interessiert sind und auch Coaches sind, wenn ihr hier lernt, diese Mobility-Sachen oder das aus diesen klassischen Sportarten ein bisschen ins Bodybuilding oder in den Fitnessbereich zu übertragen, habt ihr die Kundenbindung viel höher. Ihr könnt da viel höhere Häuser bauen, sage ich immer. Du kannst ein Riesenhaus bauen, wenn du ein richtiges Fundament baust. Aber da muss Gelenk- und Sehnenverständnis dafür rein. Und das sind einfach ein klein bisschen andere Übungen und auch von der Struktur ein bisschen anders. Der Nachteil an der Sehne ist, du siehst nicht, wie das Scheißding wächst.
Ja.
Verstehst? Und du?
Das ist aber, jetzt muss ich es dann berechnen, glaube ich, genau das Problem. Die 11 Millionen, die da hingehen und sagen, ich will jetzt irgendwas, ich will im nächsten Sommer gut aussehen. Die schauen nur auf diesen kurzfristigen Erfolg, die kommen dann vielleicht dazu. Dann sagen sie, okay, hat er jetzt gut geklappt, macht das noch ein Jahr. Und erstens sind die Leute, die dann im Fitnessstudio als Trainer engagiert sind, oft gar nicht ausgebildet. Jetzt zum Beispiel, wenn man sich sowas anguckt wie McFit oder FitOne, für 20 Euro Mitgliedsbeitrag im Monat mit Sauna und allem drum und dran kann ich das auch gar nicht erwarten. Das ist gar nicht möglich, da einen Fitnesstrainer zu bezahlen. Und aber auch auf der anderen Seite, wenn ich jetzt
kurz unterbrechen, diese Ausrede gilt heute im Internetzeitalter nicht mehr.
Die gilt sie nicht, nein, aber genau das Problem ist halt, dass erstens die Trainer die Leute nicht darauf aufmerksam machen und die Leute halt auf diesen einfachen, kurzen Erfolg setzen. Die Leute sich darüber auch nicht langfristig oft informieren und dass eben genau da das Problem ist, dass man den Leuten das näher bringen muss, weil viele sich erst damit beschäftigen, wenn es zu spät ist. Deshalb hier jetzt nochmal Periodisierung.
Wie Richard, genau da ist die Krux, wo ich ansetze. Die Sache betrifft oder mit den Leuten, mit denen ich jetzt Rücksprache habe oder mit denen ich in Kontakt trete oder die an mich herantreten, sind alles erfahrene Leute, die haben alle 5 Jahre trainiert. Die muss ich nicht mehr zum Training überreden. Die haben ihre Erfahrungen schon gesammelt, weil das ist ein ganz anderer Faktor, einem Anfänger das zu erklären. Der glaubt das noch nicht, was ich sage. Der glaubt das noch nicht. Du musst auf die Schnauze gefahren sein. Du musst gespürt haben, wie weh dir deine Gelenke tun, wenn du morgens oder wenn du nachts aufwachst und deine Schulter bewegst oder nachts im Bett liegst und hast Mist gebaut im Training. Dann spürst du ganz genau, was los ist. Und deswegen, einem Anfänger das zu erklären, was ich hier gerade rüberbringen will, das funktioniert nicht. Das sind für Athleten, die schon länger trainiert haben, um einen kleinen Ansatzwinkel haben, um hier rauszukommen. Und es ist nicht einfach. Und diese Energie, diese 1,5 Stunden, die wir wieder als Training haben, da gehören halt 20, 30 Minuten intensives Training dazu, um diesen Prozess, den man mal eingeleitet hat, mit dem Muskelaufbau umzukehren und die Gelenke wieder zu belasten. Das ist der Punkt. Ich kann nicht diese McFits und die jetzt anfangen zu trainieren, die müssen ihre Erfahrung sammeln. Das ist auch gut so. Das sind ja 80% der Erfahrungen sind ja positiv und sehr gut. Da will ich ja nicht dagegen sprechen. Ich sage ja immer, der Fakt ist, die dranbleiben und weitermachen in diesem Sport, die werden sich mit diesem klassischen, weil halt einfach der Aufbau immer nur auf 1 oder 2 Jahre maximal geht, zu kurz. Und da kann man halt mit dieser Art von Training viel mehr rausholen.
Wenn wir jetzt sagen, Periodisierung ist für dich nicht nur im Sinne von Mikrozyklen, sondern Periodisierung ist ja für dich was Langfristiges und du sagst auf 8 Jahre. Jetzt gehe ich zum Beispiel mal von mir selber aus, ich habe mir jetzt 16 Jahren mit 16 Jahren im Fitnessstudio angemeldet und habe dann mit 21 meinen ersten Wettkampf gemacht und bist ja auch mein einziger, muss man sagen. Jetzt sind das 5 Jahre. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, auf 8 Jahre planen, ist einfach
in dem Alter noch gar nicht machbar.
Ist teilweise gar nicht machbar, auch weil ich selber noch gar nicht weiß. Ich bin ja jetzt selber noch kaum 8 Jahre und bin noch nicht mal 8 Jahre beim Sport dabei. Also von daher, wenn ich jetzt plane, vielleicht auch nicht auf 8 Jahre, sondern sagen wir mal, ich will jetzt mein Sehnen- und Gelenktraining vielleicht erstmal auf 1-2 Jahre planen oder auf 1 Jahr erstmal. Was muss ich denn dabei beachten, welche Ziele sollte ich mir denn vielleicht setzen? Gehen wir mal andersrum an und sagen nicht nur, okay, was darf ich nicht machen, sondern was wären denn konkrete Ziele, die ich mir setzen sollte oder woran ich mich orientieren kann?
Konkrete Ziele sind einfach volle Beweglichkeit deiner Gelenke. Und volle Beweglichkeit deiner Gelenke ist halt einfach, dass du diese Grundübungen, die du vorhin schon genannt hast oder so auch, zum Beispiel Kniebeuge, dass man Kniebeuge lernt, halt über einen vollen Bewegungsspielraum auszuführen. Wirklich abhocken bis tief runter, wirklich ass to the grass, wirklich runterkommt und wieder hochkommt, dass man lernt einen Overhead Press, dass man diese klassischen Grundübungen mal mit drin hat. Und dann merkt man schon, wo hat man hier ein Beweglichkeitsdefizit? Komme ich bei der Kniebeuge nicht ganz runter oder fängt an hier? Dann muss ich hier an diesen Schwachpunkten arbeiten. Und der ist zum Beispiel mit den klassischen Übungen ganz schnell rausgefunden. Wo ist mein Schwachpunkt zum Beispiel? Und dann hast du schon mal einen Ansatzwinkel, wo du 30% deines Trainings, jede Trainingseinheit, dran ansetzen kannst.
Sind wir jetzt nochmal aber beim langfristigen Plan. Das heißt, wir gehen später nochmal auf das Thema ein, Schwachpunkt und Schwachpunkt finden.
Wir waren ja gerade bei der
Periodisierung, langfristige Planung, genau. Um das vielleicht für alle heute, wenn ich hier manchmal unterbreche und ich will dem Knut da auch nicht reinreden und er hat ja auch viel zu erzählen, aber das Problem ist, denke ich, bei diesem ganzen Sport, dass man die ganzen Dinge nicht einzeln betrachten kann und dass diese Thema beispielsweise Sehnen, Gelenktraining, da spielt so vieles mit rein, Periodisierung, langfristig, kurzfristig, schweres Training, was ist zu beachten? Da komme ich immer in viele verschiedene Themen wieder rein. Und aber um das Ganze etwas verständlicher zu machen, versuchen wir das doch in gewisse Kapitel hier zu gliedern und quasi damit ihr euch das besser mitnehmen könnt. Vielleicht können wir jetzt nochmal sagen, okay, langfristige Planung geht dann auch um das Thema Schwachpunkte, geht auf das Thema volle Gelenkmobilität. Nochmal einen Schritt zurück zum Thema Periodisierung und schweres Training. Wenn ich jetzt periodisiere, dann im Sinne von Mikrozyklen, machen diese für dich Sinn, einfach im Sinne vom Kraftaufbau und im Sinne von auch Gelenktraining? Oder sagst du, gelenktechnisch ist es egal, ob ich jetzt beispielsweise jede Woche mit einem 5x5 rangehe oder mit einem 7x3 oder ob ich sowas mache wie zum Beispiel ein 5x1 Wendler? Wie ist da dein Ansatz oder was würdest du sagen, was macht da gelenktechnisch einmal Sinn und was ist Krafttechnik?
Grundsätzlich ist bei allem immer ein schweres Training mit angesagt. Nur jetzt zum Beispiel in deinem Beispiel, wenn du jetzt auf einen Wettkampf hingehst, brauchst du natürlich eine ganz andere Wiederholungszahl. Ja. Und diese Wiederholungszahl musst du halt anpassen an deine Ziele, die du hast.
Jetzt aber genau mal auf das, nochmal um auf das schwere Training zurückzukommen. Ich periodisiere jetzt und nehme jetzt beispielsweise oder ich mache jetzt ein gewisses Krafttraining mit rein. Würdest du dann solche Periodisierung in Form von Mikrozyklen schon bevorzugen? Oder sagst du, es macht vielleicht auch, oder es ist egal, ob ich jetzt zum Beispiel einfach jede Woche mit einem 5x5 rangehe, wenn ich mich angenommen dazu, ich tue mich davor ordentlich mobilisieren, tue mich ordentlich erwärmen. Gehen wir jetzt mal davon aus, im Idealfall, die Übung wird perfekt ausgeführt. Also ist es dann eher sinnvoll, so eine Periodisierung in so Mikrozyklen zu wählen? Oder
unbedingt. Ist ja wieder das, wo das nächste hingeht, die Mikrozyklen. Mikrozyklen sind natürlich so, ich würde da zum Beispiel einen 3-Wochen-Plan, ja, würde ich vorziehen oder würde sagen, pass auf, du machst jetzt 3 Wochen, zum Beispiel, dass man wieder zur Kniebeuge kommt, du machst jetzt 3 Wochen Kniebeuge. Dann haben sich deine Gesäßmuskeln, deine Rückenmuskeln, alles super angepasst. Dann würde ich eine Woche in dieser Zeit runterfahren, ein bisschen, ja, die Kniebeuge ein bisschen weglassen, wird viel Rücken trainieren, Rückenstrecker, Good Mornings, ja, viele Übungen, Kreuzheben in diesem Bereich wieder trainieren und wird dann nach einer Woche wieder in diesen Kniebeugezirkel mit einsteigen und wieder 3 Wochen, wo der wieder leicht über diesem Gewicht ist von dem Ding hin. Ja. Ich würde genauso in diesen Phasen weiterarbeiten. Kommt drauf an, jetzt hast du dann deinen Kraftzirkel abgeschlossen, sag mal, du hast deinen Wettkampf am 1. Juli, du bist jetzt im Winter, dann würde ich hier 3 von diesen schweren Zyklen machen, dann würde ich wieder umstellen. Zum Beispiel, dann würde ich wieder 3 Wochen Kreuzheben in den Vordergrund stellen, um einfach schweres Kreuzheben zu machen, dass sich die Rückenmuskulatur wieder im Verhältnis zu der Beinmuskulatur anpasst. Verstehst du? Und wird aber hier immer noch schwer bleiben und wird den schweren Zyklus so lang wie möglich raushalten. Vielleicht 3-4 Monate. Und wenn du dann sagst, okay, jetzt muss ich für den Wettkampf hin ein bisschen Volumen kriegen, wirst du sehen, dass du viel mehr davon hast, wenn du dann kurzfristig umsteigst auf ein voluminöses Training, wo du mit einer Wiederholungszahl von 8 bis 12 arbeitest, um mal richtig Muskeln drauf zu packen.
Also, um nochmal hier auf das Thema zurückzukommen, das Training über die Gewichte oder über das schwere Training schon in einer Periodisierung kurzfristig in Mikrozyklen und langfristig im Hinblick auf Sehnen und Gelenke im Sinne von, dass ich Mobilitätsübungen einbaue, dass ich lerne, mich zu dehnen, dass ich volle Flexibilität habe und dass ich die Übung perfekt ausführen kann, oder?
Mobilitätsübung würde ich grundsätzlich mit einbauen.
Ja, aber jetzt einfach mal in diesem Zusammenhang, was du im Sinne von kurzfristiger, um zu unterscheiden zwischen kurzfristiger Periodisierung, langfristiger Periodisierung. Langfristig oder langfristige Planung bedeutet ja eher, dass ich langfristig quasi dafür sorge, dass ich Sehnen und Gelenke von Anfang an schon mit trainiere und mich dafür vorbereite. Im Sinne von kurzfristiger Periodisierung ist es ja eher eine Art und Weise, wie ich das Ganze dann genau ausführe in bestimmten Kraftzyklen.
Du siehst, oder der Klassiker ist einfach, dass du das nur dieses kurzfristige über die Wiederholungszahl definierst. Mit den schweren und diesen leichten. Verstehst du? Den Faktor, den ich sehe, wenn ich schwer heben will, brauche ich viel Mobilitätsübungen davor. Wenn ich weniger schwer heben will, brauche ich wenig Mobilitätsübungen dafür. Verstehst du? Das verschiebt sich, das Trainingsverhältnis verschiebt sich anders. In der schweren Phase, wenn du schwere Sachen machst, brauchst du viele Mobilitätsübungen, weniger Übungen, schwer heben. In der Phase, wo du jetzt zum Beispiel auf Volumen gehst, dann würde ich wenig Mobilitätsübungen machen und viel Isolationsübungen machen. Das tut in der Zeit natürlich der ganzen Durchblutung der Muskulatur, den ganzen Stoffwechselanteilen, auch den Sehnen, tut es mal wieder gut, wenn die sich mal wieder 3, 4, 6 Wochen erholen können von diesem schweren Training. Das danken dir diese Sehnen auch schon, wenn du da in einer hohen Wiederholungszahl arbeitest. Deswegen ist das eine vice versa, verstehst du? Das ist nicht nur das eine, sondern das andere kommt zum richtigen Zeitpunkt auch wieder dazu.
Jetzt hast du gerade gesagt, nach 3, 6 Wochen sich mal wieder erholen. Wie lange würdest du denn dann empfehlen, beispielsweise zu sagen, okay, jetzt mache ich dieses schwere Training, um meine Sehnen auch umzutrainieren?
Und bis du stagnierst.
Okay, ich nehme mir beispielsweise einen Plan, nehme mir wieder 5-3-1 Wendler. Wahrscheinlich, weil es einfach viele kennen, das ist ja ein 4-Wochen-Zyklus. Jetzt trainiere ich das quasi so lange, bis ich merke, okay, ich komme hier nicht mehr weiter. Dann würdest du sagen, okay, dann stell erstmal 3 bis 6 Wochen auf so ein eher hochvolumigeres Training.
Da können vielleicht 2 Wochen vollkommen ausreichen, wo du auf ein hochvolumiges Training, wo du diese ganzen Isolationsübungen, die ganzen Konzentrations-Peak-Übungen, die du alle so speziell für deinen Ausgleich, deiner Muskulatur mit reinbringst, super damit reinbringen. Und dann kannst du ausprobieren, jetzt lass ich nochmal einen 3-Wochen Kraftzyklus einfinden. Wenn du merkst, du stagnierst in diesem Bereich, wenn du diese Erholungsphase mit anderen Übungen plötzlich hast, hast du eine Abwechslung, du kommst wieder rein, du freust dich ja wieder aufs schwere Kniebeugetraining, das kommt ja wieder zurück. Und das ist der Punkt, wo es zu wenig gemacht wird, einfach rauszugehen. Du musst einfach wissen, nach 6, 8 Wochen hat das System adaptiert, deine Sehnen hat adaptiert, die Muskeln haben adaptiert. Du bist da irgendwann müde, dich unter diesen schweren Kniebeugeständer zu hocken. Du willst es nicht mehr, dieses Schwere, du willst nicht. Dann freust du dich mal wieder, oh, jetzt wird umgestellt, jetzt mache ich wieder ganz andere Sachen. Und du verlierst diese schweren Übungen nicht. Aber der Normale behält den Plan die ganze Zeit bei. Er ist ja fast immer in seinen Pyramiden drin, macht sein klassisches Ding und das ganze Jahr über. Er verteilt nie die Last einmal hin zu den Gelenken und dann wieder zur Dinge. Er will immer alles in einer Einheit haben.
Und das funktioniert?
Das funktioniert 3 Jahre oder 5 Jahre, aber irgendwann ist vorbei, weil einfach du den Schwerpunkt zu stark zur Muskulatur hin und zu wenig auf die Sehnen gelegt hast. Dann von da zurückzukommen, ist sehr, sehr schwer. Okay. Und das merkt jeder Athlet, der schon länger dabei ist, boah, jetzt wieder dahin zu kommen oder die Sehnen wieder in Position zu bringen. Das ist unheimlich schwer.
Ich denke, wir haben damit gerade das Thema, so wie du es jetzt nochmal zusammengefasst hast, Thema schwere Gewichte, Periodisierung, langfristige Planung, sehr gut zusammengefasst. Und bevor wir jetzt weitermachen, würde ich sagen, wir machen eine ganz kurze Pause, oder?
Klar.
Und dann sind wir gleich wieder da und dann hören wir uns weiter.